Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Es war vor 2 Tagen, da war hier der allerschönste Regenbogen, den ich, glaube ich, in meinem Leben gesehen habe. Morgens am Himmel, der Hintergrund tiefschwarz und erreichte von einem Ende bis zum anderen durchgehend und doppelt und in allen Farben sichtbar. Das war ein wunderschönes Naturschauspiel. Und daran muss ich wieder denken, wenn heute die Lesung vom Zeichen des Bundes spricht, vom Bogen in den Wolken. Der Regenbogen verbindet Himmel und Erde. Er spannt sich aus über die ganze Schöpfung. Und so wird der Bund Gottes mit dem Menschen geschlossen, der in der Schöpfung von ihm als derjenige eingesetzt ist, der sie behüten und bewahren soll, der sie pflegen und kultivieren soll, so hören wir es am Anfang der Bibel. Vom Menschen her entscheidet sich Weh oder Freude und Wohlergehen für die ganze Schöpfung. Und das merken wir auch, diese Dimension beim Markus-Evangelium. Die meisten kennen sein Symbol. Jeder Evangelist hat ja ein Symbol bekommen, das typisch ist für seine Verkündigung, und Markus bekommt den Löwen. Den Löwen deshalb, weil er sein Evangelium beginnt mit der Geschichte der Versuchung Jesu in der Wüste. Nach der Taufe wird Jesus in der Wüste gezeigt, nicht wie Lukas mit der Kindheitsgeschichte oder wie Johannes mit diesem Höhenflug. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Sie kennen es, diese Worte, die wir besonders in der Weihnachtszeit im Prolog hören. Da ist der Adler das Symbol, bei Markus der Löwe. Und da wird uns der Zusammenhang nochmal deutlich gezeigt. Jesus in der Wüste, und es heißt, wie sonst bei keinem der Evangelisten, die schon dann detaillierterweise nochmal die Versuchungen in den Blick nehmen. Bei ihm heißt es nur, er wird vom Satan in Versuchung geführt, also nicht gerade ein angenehmer Genosse. Und dann heißt es, er lebt bei den wilden Tieren, also auch bei den Löwen, bei den Schlangen und bei allem, was wir so nicht unbedingt als Haustiere uns wünschen. Und die Engel dienten ihm. Jesus als der Menschensohn mitten in der Schöpfung, in der Wüste, mitten unter den Tieren, aber dann auch die Engel als Diener. Da steht der Mensch. Zwischendrin, in der Schöpfung, in dieser Stellung zwischen Tier und Engel, da ist sein Platz und da stehen auch wir mit Christus. Da ist der Ort, wo Kultur beginnt und wo diese Schöpfung heil wird, da wo er wirklich diesen Platz wieder einnimmt, nicht sich den Tieren zuneigt, indem dass er sein himmlisches Wesen verleugnet und im Irdischen aufgeht und ganz und gar sich nur seinen Trieben überlässt, da wird Kultur zerstört. Aber da, wo er sich kultivieren lässt, wo er sich von Gott formen lässt, wo er diese Geistseele, die er in sich trägt, von Gott auch reinigen und erleuchten lässt, da wird er fähig, der ganzen Schöpfung zum Heil zu werden. Hildegard von Bingen, ich habe das schon öfters mal angesprochen, sie sieht in einer Schau in großartigen Bildern diese große Visionärin, Prophetin der Deutschen, kann man sagen, diese Stellung des Menschen. Und sie sagt, in dem Maße, wie der Mensch seinen Platz einnimmt in der Schöpfung, wie er sich selber auch Gott untertan macht, dienen ihm die Geschöpfe. Und die Schöpfung ist ihm dienstbar, in dem Maße, wie er auch seinen Dienst vor Gott vollzieht und das annimmt, dass er von Gott als Verwalter eingesetzt ist, als jemand, der im Auftrag eines Höheren steht und der nicht sich selber an die Stelle des Schöpfers stellt in der Schöpfung und ihn immer mehr zur Seite schiebt. Das ist die Versuchung, die in den Evangelien, der anderen Evangelien, dann deutlicher wird. Sie ist die Grundversuchung des Menschen, sich aus dieser Beziehung, aus diesem Bund Gottes herauszustehlen und letztlich selber sich in die Mitte zu stellen und Gott zu seinem Diener zu machen. Wenn er das nicht tut, dann wird er den Bund kündigen. Das ist die Versuchung. Und die Umkehr, zu der Markus uns aufruft, ist sie nicht die Umkehr, dass wir wieder unsere Verhältnisse so ordnen lassen, dass wir spüren, ich bin im Dienst Gottes und in dieser Verbindung, in dieser Rückbindung an Gott empfange ich Leben, wie das Kind im Mutterschoß durch die Nabelschnur das Leben empfängt von der Mutter und genau weiß, wenn diese Schnur irgendwie unterbrochen wird und durch vielleicht zu heftige Bewegungen des Säuglings keine Nährstoffe mehr fließen, dann ist das Leben des Kindes absolut gefährdet. Und so ist der Mensch. Er muss schauen, dass diese Nabelschnur, diese Rückbindung an Gott frei ist und dass er nicht sich in die Versuchung führen lässt, wozu brauche ich das? Ich kann doch ganz gut ohne. Ich kann mich bewegen, ich habe ja alles. Und er denkt, dieser kleine Raum, der ihn da ermöglicht, die Bewegungen zu machen und sich freut an seinen Bewegungen, das ist schon die Welt. Das ist der Mensch in der Versuchung, wenn er Gott vergisst. Dass er denkt, das ist schon die Welt, das, was ich fassen, greifen kann, was ich genießen, schmecken kann, das war's dann. Und daran geht die Welt zugrunde. Wenn sie Gott nicht mehr in der Mitte weiß, dann kommt sie aus der Ordnung. Und Hildegard schildert das sehr drastisch. Sie sagt, wenn der Mensch nicht mehr diese Stellung wirklich einnimmt, im Gehorsam, im Bund mit Gott steht und ihn treu lebt, dann stellt sich die Schöpfung immer mehr gegen ihn. Man braucht kein Prophet zu sein, um das zu spüren, dass es von der Hinwendung des Menschen, von dem Umdenken des Menschen, dass er wieder auf Gott hin und von Gott her denkt, dass von daher die ganze Schöpfung Heil oder Unheil erfährt. Wir haben in den letzten Tagen ganz sonderbare Nachrichten gehört, dass selbst Wüstenstädte, Wüstenstaaten von Fluten heimgesucht werden. Und wir denken, wie kann das sein? Solche Phänomene, aber sie mögen vielleicht auch für den, der sich von Gottes Wort erleuchten lässt, immer wieder auch Zeichen sein, Mahnung. Schau, das, was dein Lebensraum ist, er ist bedroht, wenn du nicht diese Rückbindung an Gott wieder gewinnst. Das ist nicht etwas für eine fromme Nische, wo es dann darum geht, dass wir uns dann wohlfühlen, dass es uns halt gut geht, sondern davon hängt alles ab. Schauen wir noch jetzt auf das Ende des Evangeliums. Johannes steht zu der Botschaft, dass Jesus kommt, dass der Erlöser kommt. Er steht dazu und verkündigt sie. Und er weiß, dass sein Auftrag so entscheidend ist, Gott Wege zu bereiten. Und er geht für diesen Auftrag auch am Ende ins Gefängnis, wenn er dem Herodes sagt, dein Bund, den du da eingegangen bist mit der Frau deines Bruders, der kann nicht bestehen vor Gott. Und er geht mit ihm ins Gericht und geht dafür ins Gefängnis. Und am Ende verliert er seinen Kopf. Und Jesus, an dem Moment, wo Johannes stirbt, wo er Zeugnis gegeben hat, beginnt seine Sendung. Und er weiß, dass seine Sendung für alle Menschen ist. Er beginnt aber an dem Ort in Galiläa, ja, der damals einer der verrufensten Orte gewesen war im heiligen, sogenannten Heiligen Land, wo alles Mögliche sich getummelt hat an fremden Kulten und Kulturen, wo Armut herrschte, wo die Widerstandsnester waren. Dort beginnt er, dort wächst er auf in Nazareth. Ist auch ein schönes Zeichen. Und er verkündet einfach und schlicht das Entscheidende, was wir schon tausendmal gehört haben und vielleicht doch noch nie wirklich innerlich ganz und gar umgesetzt haben, sonst wären wir nicht wiederum in diesem Jahr aufgerufen, es neu zu tun. Kehrt um, das heißt eigentlich auf Deutsch oder auf Griechisch, muss man sagen, nicht so gut im Deutschen übersetzbar. Denke um, ändere dein Denken, denk von Gott her. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was wir wieder einüben müssen, nicht nur von politischen Machtverhältnissen zu denken, nicht nur innerweltlich ja, zu denken, so sehr unser Auftrag in der Welt da ist und für die Welt da ist. Aber wir können nur der Welt dienen, wenn wir von Gott her denken und diesen Blick von Gott auf unser Leben und auf diese Welt uns wieder schenken lassen. Und wie kann ich den Blick von Gott her gewinnen, wenn ich ihn nicht kenne, wenn ich ihn aus dem Blick verloren habe? Wie soll ich das wissen? Ich brauche also die Begegnung mit ihm. Und deshalb ist der erste Weg, der uns in dieser Fastenzeit gewiesen ist, der Weg, zu dem auch der Geist Gottes, und da heißt es wörtlich, ihn in die Wüste hinauswirft. Das heißt, in diese Einsamkeit, in dieses sich ausgesetzt Wissen, in der Stille, ganz und gar dem Schöpfer, wo nicht mehr alles so selbstverständlich da ist, sondern wo der Mensch wieder ganz und gar angewiesen ist auf die Versorgung durch Gott, auf dieses Leben von Gott her. Wir können nicht in die Wüste gehen, obwohl das heute durchaus modern ist, Wüstentrips zu machen und das für einige Zeit mal zu testen. Aber es gibt einen Ort, und den möchte ich uns allen wieder ans Herz legen. Manche kennen ihn und suchen ihn regelmäßig auf. Und es braucht auch etwas Mut, wie in die Wüste zu gehen, nämlich in diese Stille vor Gott, in der Anbetung vor Jesus, in der Eucharistie. Wir haben hier in der Kirche, wie an vielen Orten, die Gott sei Dank zunehmen in unserem Land, rund um die Uhr das Brot des Lebens, Jesus Christus, zur Anbetung ausgesetzt, wie man kirchlich sagt, oder ausgestellt, wo er da ist, um uns nahe zu kommen, um uns zuzuhören, um uns zu begegnen, uns zu empfangen. Und ich möchte Sie einladen, gewinnen Sie diesen Ort. Gewinnen Sie und haben Sie Mut, sich eine halbe Stunde, vielleicht mal eine Viertelstunde, manche tun es ja auch so in der Kirche, einfach mal vor Jesus hinzubegeben in diesem Wissen, er wartet schon auf mich, weil er mich liebt, unendlich liebt, dass er sein Leben gibt für mich. Er ist immer da, um mir zuzuhören. Und ich muss jetzt nicht eine riesige Litanei von Gebeten da vorbereiten, damit ich die Zeit fülle, sondern ich kann zu ihm kommen und das Erste, was er ersehnt, wie so viele von uns, wenn wir Begegnungen suchen, dass uns jemand zuhört, dass uns jemand mit unserem Leben einfach bei sich ankommen lässt. Und das tut er. Und dann will auch er, dass wir ihm unser Herz öffnen, und weil er auch was zu sagen hat. Hier wird der Mensch geformt, hier wird er gottfähig, und er wird fähig auch, je mehr er in dieser Beziehung wieder, in dieser Freundschaft mit Jesus sein Leben findet, auch in der Freundschaft, in der Beziehung mit seinen Mitmenschen, etwas zu verändern. Es könnte die Versuchung sein, ja gut, das ist wieder alles so fromm. Ich bin ein Mensch, der anpackt und der gestalten will, der etwas tun will. Machen Sie es, aber tun Sie es von innen her. Was bringen wir den Menschen, wenn wir nur Aktionen lostreten? Jesus will, dass wir den Menschen ihn bringen, dass wir Gott bringen. Und zwar nicht nur in frommer Verkündigung und in schönen Worten, sondern durch das Zeugnis des Lebens und vor allen Dingen in der Überzeugung, dass er absolut unser Heiland und Erlöser ist. In einer inneren Freude auch an dem, dass Jesus bei uns ist, dass wir von ihm, von Gott erfahren haben und nicht nur so eine Botschaft zum Weitergeben, dann eine Flaschenpost und die wird von einem anderen wieder aufgefangen, sondern er gibt sie, indem er sich selber uns schenkt und sich so tief mit uns verbindet, dass er sagt, wer euch hört, hört mich. Also solch ein Zutrauen, das Gott hat zu Menschen. Aber das ist unser entscheidender Auftrag. Und ich wünsche mir, und dann schließe ich, dass wir, wenn wir jetzt durch diese Fastenzeit gehen, dass wir nicht nur denken, ah ja, weniger rauchen, ein paar Süßigkeiten weglassen und was weiß ich, was wir so alles tun. Das sind äußere Dinge, die mögen und sollen auch gut sein, sollen unterstützen. Aber das Entscheidende ist doch, dass wir wieder in die Nähe Gottes finden, dass wir wieder berührbar werden, auch wenn wir schon lange auf dem Weg sind, dass wir diese Asbesthaut um unsere inneren Organe wegbekommen und wieder mal uns von Gott berühren lassen, von seiner Liebe, von seiner Freundlichkeit, aber auch von dem, was er uns vielleicht an Unbequemen wieder sagen möchte, muss, was verletzt, aber dass wir wieder verletzbar, verwundbar werden, auch für ihn. Solch eine Zeit wünsche ich uns, dass wir als Kirche fähiger werden, der Schöpfung diese Hoffnung nicht vorzuenthalten, von der ihr ganzes Leben abhängt. Noch viel mehr, auch wenn das dazugehört, als davon, ob das CO2 nun ein wenig zurückgeht. Auch wichtig, aber das wird erst dann sich ändern, wenn wir unsere gesamte Einstellung zu Gott auch verändern. Sonst bleibt alles nur Kosmetik, wenn es nicht von innen, vom Herzen des Menschen diese Erneuerung gibt. Amen.